Jetzt mit Kindern ist doch mit Fußball sowieso vorbei.
Leute, ich habe dieses Intro jetzt schon 54 Mal mindestens aufgenommen und jedes Mal immer so versprochen, dass ich so genervt war, dass ich es nochmal machen wollte und dann wurde es auch nicht besser. Drückt mir die Daumen, dass ich das jetzt gebacken kriege. Also pass auf. 1-2-1-2. Liebe alte Teammember und liebe neue Gäste, vielleicht DFB-Gäste oder wo auch immer ihr diese Folge aufgestöbert habt. Ich freue mich, dass ihr neuerdings oder wieder am Start seid. Und ihr könnt euch freuen, weil die Folge heute ist wirklich derbe interessant. Unser neues Teammember ist nämlich eine waschechte und unglaubliche Vorreiterin. Sie fordert das bestehende Frauen-Bundesliga-System im Grunde heraus, indem sie eben nicht den Erwartungen entspricht oder vielmehr den Vorurteilen, dass frisch gebackene Muddis nicht wieder zurück in den Profi-Alltag kehren können, und tut genau das. Unter anderem erzählt sie mir auch, was ich mega interessant finde, was eigentlich so eine Schwangerschaft für eine Profisportlerin bedeutet. Ich habe mir über ganz viele Aspekte noch nie Gedanken gemacht. Sie erklärt mir außerdem, warum sie nichts oder ziemlich wenig von Social Media hält. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich auf jeden Fall mindestens ein Social Media Profil mit ziemlich viel Aufwand betreibe, wie meine digitale Visitenkarte. An einer Stelle setzt sie mich sogar so ein bisschen auf den Pott. Ihr werdet es aber hören, ist total nett natürlich und sie macht das richtig gut. Außerdem erzählt sie uns, wie sie zu der starken Persönlichkeit geworden ist, die sie heute ausmacht und die so viele Leute an ihr schätzen. Und ich sage euch eins, auch ich habe das instantly geschätzt. Es ist ein so ehrliches und so straightes Gespräch. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Und ihr könnt euch jetzt auf jeden Fall auch entspannen, denn unser Tor ist ab heute dicht, da geht keiner mehr rein. Wir haben eine offizielle Torfrau und jetzt nochmal tausend Dank für deine geile Energie. Du bist eine Rieseninspiration. Ich schneide mir auf jeden Fall eine fette Scheibe von deinem Selbstbewusstsein ab, das kannst du mir glauben. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß, schnallt euch an, begrüßt Teammember Nummer 27 und genießt diese Folge mit der Obergranate und Doppelmutti Almut Schuld.
Lieblingsaussage, du hattest mir gerade zwei mögliche zur Auswahl gegeben. Ich habe mir diese gewünscht. Love it. Da werden wir gleich noch auf jeden Fall ein bisschen tiefer reingehen. Aber wie sich das gehört, und ich sage es jedes Mal gleich, ich muss mir einen anderen Satz überlegen am Anfang. Ja.
Muss nicht sagen, ich kann mich vorstellen. Ja. Also, Almut Schuld, 29 Jahre, Fußballerin, verheiratet, zwei Kinder, ja, und dann Eigenschaften Dorfkind.
Geil.
Diskussionsfreudig. Mhm. Was gibt's da noch Schönes? Zufrieden.
Oh, gut. Oh, schön.
Ja, und hat eigentlich immer zu jedem etwas zu sagen.
Hey, und du bist halt Mutti. Das hast du jetzt ausgelassen.
Ich habe doch gehört, du hast verheiratet, zwei Kinder. Also das ist doch impliziert, dass ich Mutti bin.
Well, den habe ich überhört. Scheiße, na gut. What is that? Aber gut, Almut, herzlich willkommen. Tausend Dank, dass das klappt. Ich freue mich gar sehr. Und lass uns direkt in dieses Vorurteil starten. Frechheit, krass. Also du hast jetzt Zwillinge bekommen im April.
April, mhm.
Halbes Jahr, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Starten wir erstmal mit dem Netten. So, wie bist du in dieses Abenteuer Mutti-Sein reingestartet?
Ja gut, ich glaube, so wie jede andere Mutti auch. Plötzlich ist man Mutti, aber das heißt plötzlich, ich meine, man kann sich ja monatelang darauf vorbereiten in der Schwangerschaft. Aber soweit alles gut. Man wächst mit seinen Aufgaben. Ich hatte das Glück, dass ich schon vorher 2 Nichten und 2 Neffen hatte und deswegen viel Übung und weiß schon mal, wie man mit den kleinen Sachen, die einen durcheinander bringen, umgehen kann. Und
ich dachte, du sagst, du hast wie kleine Schweinenasen oder sonst hätte ich gesagt. Wow.
Nein, also es war kein kompletter Kaltstart und ich glaube, das hat uns, also hat mein Mann und mich sehr gut vorbereitet und jetzt sind wir Eltern und es klappt sehr gut.
Wundervoll, freue ich mich für dich. Und ja, ich freue mich, dass du, glaube ich und hoffentlich, nicht jetzt den Fußballschuh, Handschuh, weil dir sagt man Handschuh, Torwart. Handschuh,
ja. Ist egal. Die Torwart-Sachen.
Ja, dieses. Ja, ich hoffe, dass du die nicht an den, Nagel hängst.
Ja, mich weit von entfernt.
Ja, tell me about it. Was sind das auch für Leute, die das dich fragen? Wahrscheinlich nicht deine besten Homies, weil die es besser wissen?
Also es war tatsächlich sehr gemischt. Von meiner Oma, die gesagt hat, jetzt ist aber auch Schluss mit Fußball, bis hin zu Bekannten, auch ehemaligen Mitspielerinnen und weitestgehend auch weiter zu Journalisten oder so. Also es war echt querbeet, kam öfter mal dieser Ausdruck von wegen, ja, jetzt ist aber auch mit Fußball dann vorbei oder ah, das ist doch total schwierig mit Kindern, das wird doch nichts.
Also total schwierig, glaube ich es auch schon, aber auch Mitspielerinnen haben das gesagt, das wundert mich jetzt schon.
Also tatsächlich ehemalige Mitspielerinnen, die haben dann gesagt, hast du es jetzt wirklich noch vor, da nochmal anzugreifen und so. Hat mich auch teilweise gewundert, aber zum anderen, es ist nun mal so, dass sie nicht direkt ein Vorbild da haben, also kein Beispiel. Es ist halt jetzt niemand in der Bundesliga vorher gewesen, in den letzten 10, 15, keine Ahnung, 20 Jahren. Ich habe nicht genau im Kopf,
wer die Letzte war. Let's make it 50. Und also ganz ehrlich, 50 Jahre Frauenfußball, bestimmt über diese 50 Jahre auch.
Nee, das nicht. Also Martina Voss-Tecklenburg, die hat auf jeden Fall als Mutti weitergespielt. Und auch Marion Isbert, meine ich, die Torhüterin von 1989, die hat auch einen Sohn gehabt, meine ich. Also es gibt schon welche, die das hatten, aber jetzt wirklich die letzten Jahre. Also ich bin seit 2007 in der Bundesliga und ich habe es nicht mitgekriegt. Und es sind ja dann auch schon 13 Jahre.
Ja, krass.
Deswegen ist es wahrscheinlich bei vielen nicht im Kopf, dass es funktioniert.
War das denn für dich wirklich ein No-Brainer, dass du auf jeden Fall wieder zurückkommst? 0 Sekunden dran gezweifelt, sondern vielmehr die beiden Kleinen entbunden und gedacht, okay, wann kann ich wieder zurück?
Also tatsächlich bei der Entbindung habe ich das, also nicht direkt bei der Entbindung, aber direkt danach habe ich das schon gedacht, von wegen, ja, jetzt kann ich endlich wieder anfangen, weil man den Fußball natürlich auch vermisst hat. Ich war ja immer dabei, auch während meiner Schwangerschaft zu trainieren und war bei der Mannschaft und habe gesehen, dass andere auf dem Platz sind, habe mir die Spiele im Stadion angeguckt, da juckt es natürlich in den Füßen und in den Fingern.
Ja, voll.
Und ich hatte natürlich vorher mit meiner Familie gesprochen. Das Wichtigste ist, dass man das organisieren kann und ohne Familie, muss ich auch sagen, hätte ich ein sehr großes Problem, das wäre wahrscheinlich nicht möglich. Und mein Mann hat sofort gesagt, ja klar, wenn du das möchtest, dann kriegen wir das hin und auch die cool. Eltern und Schwiegereltern auch. Irgendwie Geschwister drumherum, alle haben gesagt, ja, wir versuchen dich zu unterstützen oder euch zu unterstützen. Und genau das ist jetzt eingetroffen. Und deswegen wussten wir, es funktioniert. Und daraufhin habe ich auch die Aussage bei sozusagen der Verkündung der Schwangerschaft getätigt, dass ich meinen Vertrag erfüllen möchte und wieder spiele.
Geil. Darf ich da noch mal ein bisschen reinfühlen? Ich habe irgendwo gehört oder gelesen, dass du jetzt die erste und ich glaube die einzige Frau in der Bundesliga in Teilzeit bist. kann man das so sagen?
Ja, nein, ich bin nicht mehr in Teilzeit. Ich bin wirklich voll im Mannschaftstraining, Vollzeit wieder dabei. Es geht ja auch darum, der Verein hat nicht so viel Erfahrung, weiß auch nicht, wie wir irgendwie was handeln können. Und es geht darum, dass man, wenn man wieder trainiert, versichert ist. Dafür muss man irgendwie in Teilzeit da sein. Ich kann nicht sagen, ich lasse mich krank schreiben oder ich bin voll in Elternzeit und will auf dem Vereinsgelände trainieren. Das geht nicht. Und da haben wir dann eingehakt, schon Monate vorher, haben uns besprochen, habe ich gesagt, okay, dann werde ich in Eltern Teilzeit geben, werde Teilzeit beantragen. Der Verein hatte das auch als sehr gut empfunden. Dann habe ich 2 Monate Teilzeit nach meinem Mutterschutz beantragt. Nachher ist es gar nicht so richtig dazu gekommen, weil ich immer noch im verletzten Gelenk mit meiner Schulter war. Also ich war immer noch arbeitsunfähig nach meiner Schulter-OP.
Interesting.
Letztendlich habe ich dann zwar schon in Teilzeit gestartet, aber aufgrund ja, dieser ganzen verletzten Situation gar nicht so richtig offiziell. Aber grundsätzlich hatte ich Elternteilzeit beantragt und wäre wahrscheinlich so die Erste gewesen, die das gemacht hat.
Ja, geil. Da gab es auch kein Problem. Da haben alle voll mitgezogen und versucht, eine Lösung zu finden.
Ja, der Verein, dem war ja auch daran gelegen, dass ich irgendwie wieder dabei bin.
Klar. Und ihr habt auch eine schwierige Torhüter-Situation gerade, ne?
Nee, jetzt nicht mehr. Wir hatten sie. Also jetzt ist es tatsächlich so, dass wir ja zwei gute Torhüterinnen jetzt im Spielbetrieb haben. Also eine polnische Nationaltorhüterin und Friederike Abt, die war jetzt auch nominiert für die Nationalmannschaft für den Lehrgang. Also da sind wir gut aufgestellt. Aber das Jahr vorher war etwas, ja, auch ein bisschen schwieriger, aber auch nicht unbedingt. Also da war auch schwedische Nationaltorhüterin und so da. Also eigentlich war die letzten anderthalb Jahre recht entspannt. Wir hatten das nur mal davor, dass wir vier Torhüter im Kader waren und eigentlich waren drei verletzt. Also da war es mal ziemlich blöd.
Ich würde gerne aber nochmal auf das Organisationsthema zu sprechen kommen. Du hast gesagt, du hast ein cooles Netz, das dir da hilft. Also das ist wahrscheinlich das A und O und ein Riesengeschenk. Wie viel wird dir und deinem Mann von außen abgenommen und wie viel könnt ihr untereinander deichseln?
Also dadurch, dass mein Mann auch Vollzeit arbeitet, müssen wir schon sehr viel organisieren. Krass. Also wir gucken dann meinen Trainingsplan an und dann legen wir den übereinander mit dem Plan von den Omas und Opas, wie es irgendwie zu organisieren ist. Und an den Tagen, wo auch wirklich die Omas und Opas nicht können, dann muss dann mein Mann ein bisschen in seinem Arbeitsplan schauen, dass er ja vielleicht nur einen halben Tag arbeitet oder dann irgendwie nebenbei ein bisschen im Homeoffice macht, irgendwie so in die Richtung, dass er dann die Kinder nimmt. Aber das kriegen wir sehr gut hin. Cool. Und jetzt so eine normale Woche, das Wochenende ist meistens für meinen Mann und mich, das kriegen wir dann geregelt. Und unter Woche, Montag bis Freitag, sind die meistens zwei Tage wirklich bei den Omas und Opas. Und dann gibt es auch einen Oma- und Oma-Tag, wo sich die beiden Omas zusammentun und hier bei uns im Haus sind, um die Kinder zu betreuen. Und meistens habe ich dann einen Tag, das ist mir der Verein entgegengekommen, wo Krafttraining wäre oder Krafttraining ist. Das kann ich, weil ich einen Kraftraum in meinem Haus habe, kann ich das hier zu Hause machen. Und da kommt dann einfach eine von den Omas vorbei, um in der Zeit aufzupassen. Und wenn irgendwas wäre, dann wäre ich ja auch da. Also ich kann ja mein Krafttraining auch mal für ein paar Minuten unterbrechen. Ja, und wenn es alles gut läuft, haben wir noch einen freien Tag in der Woche. Ja. Den habe ich dann meistens komplett alleine mit den Kindern, ja.
Verstehe. Wie geil, dass du einen eigenen Kraftraum bei euch hast. Das habe ich auch irgendwo gelesen, wollte schon drauf ansprechen. Tschüss, Alter. Was ist da los?
Ja, das war halt auch langfristige Planung.
Ja.
Es ist immer schon in den Sommer- und Wintervorbereitungen in dem individuellen Plan sehr schwierig gewesen hier in der Gegend. Wir sind dünn besiedelt, irgendwie ein Fitnessstudio zu finden. Da muss ich auch 20 Kilometer mindestens hinfahren, um dann meine Übung zu machen. Dann muss man hoffen, dass da eine vernünftige Ausstattung an Freihanteln ist. Und irgendwann habe ich gesagt, so, es ist jetzt gut, ich habe eine Prämie gewonnen. Ich glaube, ich habe es letztendlich von der Olympia-Prämie gemacht. Habe ich mir dann gesagt, ich richte mir den Kraftraum hier ein.
Geil.
Und das war die letzten Jahre schon sehr gut, weil man immer, wenn man sagen wollte, ich will noch was extra machen, dann konnte man auch für eine halbe Stunde reingehen, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Und mittlerweile ist es auch so, dass irgendwie mein Bruder oder mein Cousin oder so das gerne annehmen und nutzen. Mein Mann könnte es vielleicht noch mehr nutzen, aber es ist alles in Ordnung.
Und wenn du das hörst, liebe Grüße.
Ja, genau. Das war dann ja in meiner Schwangerschaft schon sehr gut, weil ich immer, wenn ich das Gefühl hatte, ich müsste jetzt trainieren, bin ich einfach reingegangen. Und jetzt auch nach der Schwangerschaft mit den Zwergen konnte man sagen, gut, die schlafen jetzt mal eine Stunde, ich kann jetzt mir mal die Zeit für mich nehmen, ich gehe jetzt trainieren und muss nicht vorher meine Tasche packen, muss irgendwo hinfahren. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich jetzt schon wieder so gut da bin.
Ja, können wir auch noch mal über das Thema Fitness und Schwangerschaft und Fitness und Postentbindung besprechen? Ich habe wirklich gar keinen blassen Schimmer. Ich habe nur, Gott, ich habe so tierisch Angst vor einer Geburt, das kannst du mir aber nicht vorstellen.
Auf jeden Fall zu deiner Frage zurück mit dem Prä- und Post-Entbindung-Training. Ja. Ich bin da sehr inspiriert worden. Wir waren vor zwei Jahren waren wir im Urlaub in den USA, haben da Nadine Angerer besucht in Portland und sie sagte, hey, komm, ich gehe mal zum CrossFit, wollt ihr mitkommen? Ja klar, auf jeden Fall sind wir mit hingegangen und dann beim CrossFit-Training tatsächlich war eine Hochschwangere und hat da Klimmzüge gemacht und Gewichte gestemmt und ich war völlig beeindruckt und habe sie gefragt, hey, warum machst du das? Wie geht's dir damit? Ja, das habe ich schon die zweite Schwangerschaft, wo ich das mache, wo ich zum CrossFit gehe und das voll durchziehe. Und es ist echt super, man fühlt sich viel besser, man hat keine körperlichen Probleme und so. Und sage ich, ja, aber es gibt ja viele, die sagen, das soll man nicht. Ja, auf die muss man gar nicht hören, man muss auf sich selber hören. Und ich habe vorher immer CrossFit trainiert, warum soll ich denn jetzt aufhören, wenn ich damit schwanger geworden bin? Dachte ich, okay, ja, das finde ich gut. Dann nehme ich mir das auch vor, dass ich da keine Geil. Angst vor habe, weiter zu trainieren. Und genauso war es dann bei mir auch, dass ich immer weiter trainiert habe. Ich habe dann immer auf mich selber gehört, wann kann ich noch joggen gehen oder wann mache ich anderen Sport. Und es war dann so ab Dezember, dass das Joggen nicht mehr so schön war. Und danach habe ich dann tatsächlich nur noch im Kraftraum gearbeitet, aber es war gar kein Problem. Also Langhanteltraining war völlig meins. Ich habe dann auch zum Schluss noch 50 Kilo gehoben, sogar selbst am Tag der Entbindung noch. Konnte auch Liegestütze machen oder Unterarmstütze oder so. Ich wusste ja nicht, dass ich an dem Tag entbinde. Ich hatte einfach eine Routineuntersuchung und habe dann vorher überlegt, Mensch, räumst du jetzt vorher die Küche auf oder gehst du vorher trainieren? Dachte ich, nee, komm, dann hast du das Training schon weg und dann fährst du dann zu Termin. Und ja, eigentlich bin ich dann von da aus direkt ins Krankenhaus gefahren und dann waren die Kinder da.
Surprise. Und dann bist danach natürlich nicht direkt wieder in den Kraftraum gegangen.
Nein, hat dann schon ein paar Tage gedauert. Ich hatte auch einen Kaiserschnitt, deswegen muss man ein bisschen auf die Narbe und so weiter aufpassen. Mhm. Und es hat dann so 2 Wochen gedauert, bis ich sagte, okay, jetzt ist alles wieder recht gut. Und dann habe ich mit wirklich leichten Mobi- und Stabi-Übungen angefangen und richtig Gewichte gestemmt. Also Gewichte gestemmt ist auch übertrieben, aber wieder was mit Gewicht gemacht.
Ja.
Ich würde sagen so 4 Wochen und dann 8 Wochen später war ich wieder joggen.
Ach krass, ich dachte, das dauert viel länger. Ich dachte, das dauert viel, viel länger.
Ja, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was man vorher auch für einen Trainingszustand hatte. Wenn man noch nie komplett fit war und auch in der Schwangerschaft nicht viel gemacht hat, dann sind natürlich auch die ganzen Muskeln weg und dann braucht auch der Körper schnell zum Regenerieren. Und dadurch, dass ich Leistungssportler bin, passt sich, denke ich, der Körper schneller wieder an. Er erinnert sich wirklich schneller an Bewegung, an Muskulatur. Und ich habe es auch von Tag zu Tag abhängig gemacht. Wenn ich losgegangen bin, habe irgendwie ein Gewicht in die Hand genommen und gedacht, naja, das fühlt sich noch nicht so gut an, dann habe ich es auch gelassen. Und wenn ich laufen wollte oder Fahrrad fahren wollte, also mit Fahrradfahren habe ich natürlich angefangen und ich habe auch das Glück gehabt, dass ein Nachbar einen Pool hatte, wo ich dann mal Aquajoggen konnte oder so.
Ja, klar.
Also es ist, man sucht sich irgendwie seine Sachen. Ich wäre am liebsten auch schwimmen gegangen, aber mit Corona waren da doch lange Zeit die Schwimmbäder zu.
Ja.
Und es war immer wirklich so ein eigenes Körpergefühl. Kann ich das jetzt machen? Ist das jetzt alles wieder so weit, dass es funktioniert? Und dann als mein Mutterschutz um war, Anfang August, habe ich auch wirklich wieder Fußballtraining angefangen.
Wie war das, da zurückzukommen? Hattest du da dann so ein bisschen die Hemmung wie, ich vergleiche das jetzt mit so einer Verletzungsbreak einfach mal. Offensichtlich ist es keine Verletzungspause gewesen.
Nein, es ist gar keine Verletzung.
Nee, aber einfach nach einer langen Pause braucht man ja, um wieder reinzukommen und die Abläufe und
ja, das auf jeden Fall. Also Birne. Das Gute war, dass ich da schon wirklich 5 Wochen richtig trainieren konnte in dem Sinne, also mein Lauftraining, meine Kondition so langsam wieder aufgebaut habe, auch vom Kraftniveau. Und es ist so, dass ich die gleichen Tests durchlaufe wie nach einer Verletzung. Also wir haben in Wolfsburg, wir haben da wirklich eine richtig gute medizinische Abteilung, die sehr strukturiert ist. Und da musst du Tests durchlaufen, bis du wieder auf den Platz gehen darfst. Und ich habe genauso diese Sprung- und Stabilitätstest gemacht, wo er dann sagte, okay, ist kein Problem, das sieht gut aus, du kannst jetzt wieder auf den Platz. Also ich habe mich nicht einfach hingestellt und gesagt, oh, ey, lass mal ein paar Bälle spielen. Nein, so war es nicht. Und es war in meinen Gedanken, wie wird das sein, das erste Mal auf dem Fußballplatz, kann ich da überhaupt noch ein Ball spielen? Weil ich tatsächlich seit November, Dezember eigentlich keinen Ball gespielt hatte. Bis August ist eine lange Zeit.
Ja.
Und es hat sich nicht so angefühlt, als ob ich so lange raus war. Es war irgendwie viel, viel normaler, als ich eigentlich dachte. Das Einzige, was nachher wirklich der Clou war, war das Torwartspiel. Also so normal Bälle spielen, dribbeln, Ball annehmen, was auch immer, das war alles gut.
Ja.
Aber tatsächlich einen Ball fangen, das war ja auch noch länger her. Das habe ich aufgrund auch meiner Schulterverletzung letzten Mal Viertelfinale bei der WM gemacht. Also 14 Monate oder so, bis ich dann danach endlich wieder angefangen hatte. Und das war doch eine sehr große Umstellung. Da hat man gemerkt, grundsätzlich ist es noch da, aber es fehlt schon an allem, an Empfangssicherheit, an den ganzen Abläufen. Und auch dadurch, dass ich die Schulter erst so wieder richtig auftrainieren musste und dran gewöhnen musste, hat es auch noch ein bisschen länger gedauert. Aber es ist jetzt alles gut. Ich freue mich, ich kann jede Trainingseinheit mitmachen. Ich habe soweit keine Probleme. Und ja, es kann natürlich noch so sein, dass ich ein bisschen schneller werde und ein bisschen mehr Muskulatur könnte auch noch da sein. Aber da musste ich halt auch auf mich hören. Ich konnte nicht gleich wieder sagen, jo, ich bin jetzt wieder im Training, ich mache mit 70 Kilo meine Kniebeugen, sondern nee, die Rumpfstabilität muss halt erstmal komplett da sein, der Beckenboden muss fest sein und das merkt man auch noch Wochen danach, weil du bist nicht von jetzt auf gleich nach der Entbindung wieder in deinem normalen Hormonzyklus drin, sondern du brauchst noch sehr lange, auch gerade nach der Stillzeit oder so, bis dein Hormonaushalt wieder normal ist und erst dann merkst du, dass das Gewebe sich anpasst. Ich hatte auch in den ersten Trainingseinheiten, wenn ich da mal einen Ball abgekriegt habe, weil das Gewebe so weich war, habe ich richtig blaue Flecken gekriegt, die ich sonst nie kriege. Und wenn ich jetzt abgeschossen werde, sieht man, das wird nicht mehr so blau. Also daran merkt man auch, das ist deutlich besser. Ja.
Was mich gerade noch so gecatcht hat, war, dass du so sehr auf deinen Körper gehört hast, dass du gesagt hast, so, wenn ich das Gefühl nicht hatte, dann habe ich es auch nicht gemacht. Das ist ja eine heftige Krux bei Sportlern, dieses Gefühl zu haben oder eben nicht zu haben. Manche gehen ja völlig über die eigene Grenze hinaus und manchmal ist das gut, weil man dann mehr erreicht, weil man weiterkommt, weil man geileres Level erreicht. Manchmal ist es aber eben genau kontraproduktiv und da fehlt diese Sensibilität ja wirklich für das, was gut für einen ist. Warst du schon immer eher so ein intuitiver Sportler?
Ja, total. Also habe, glaube ich, einmal in meiner Karriere so richtig eine muskuläre Verletzung gehabt, aber auch nicht für lang. Dann war es irgendwie ein ganz leichter, also Zerrung oder so, aber ansonsten konnte ich da bis jetzt immer auf meinen Körper vertrauen, dass ich gesagt habe, nee, heute machst du mal ein bisschen weniger, heute kannst du voll durchziehen, heute kannst du auch noch mal eine Stunde dranhängen oder sowas. Das hat immer gut funktioniert und auch wenn ich beim Physiotherapeuten bin zur Behandlung, dann kann ich ihm recht genau sagen, hey, ich weiß, dass mein Fuß jetzt wehtut, aber eigentlich glaube ich, es kommt von der Hüfte und vom Rücken, weil ich schief bin. Also wenn ich mit einem neuen Therapeuten arbeite, dann muss er sich auch erstmal daran gewöhnen, dass ich so sehr direkt bin und auch sehr fordernd bin, von wegen, ich glaube, es liegt daran, mach das doch mal. Aber mit den Therapeuten, mit denen ich jetzt arbeite, die finden es ganz gut, weil sie nicht so lange selber suchen müssen, sondern sie einfach nur sagen, was ist denn dein Gefühl? Wie hängt das alles zusammen? Und dann passt es auch. Deswegen, das habe ich mir ja über Jahre antrainiert, denke ich. Und ja, deswegen bin ich auch jetzt so ohne Probleme eigentlich immer in die Steigerung gekommen. Also ich habe auch jetzt nicht übermäßig oft beim Physiotherapeuten auf der Bank gelegen. Natürlich ist es sehr, sehr wichtig, gerade die Narbe zu behandeln. Das ist, finde ich, auch ein Defizit in Deutschland.
Oh.
Dass man Mütter damit alleine lässt, weil viele noch jahrelang nach einer Entbindung von einem, also per Kaiserschnitt, einfach Probleme haben mit dieser Narbe. Die ist recht groß und es ist eine große Bauch-OP in dem Sinne, aber es wird immer so abgetan von wegen, ja, es war halt einfach nur eine Entbindung. Und viele haben wirklich ein Ziehen, haben Probleme mit der Muskulatur, kriegen danach eine chronische Schambeinentzündung, die Narbe verdickt sich oder so, das ist schon nicht so schön. Und auch, ich habe jetzt gerade ein Interview auch von Diana Eidberger, von der Rodlerin, gehört, gelesen. Und die sagte auch, ja, ich bin halt geplant später zurückgekommen, weil ich so viele Probleme mit meiner Kaiserschnittnarbe hatte. Und sie hat halt auch 8 Monate gebraucht, bis sie so wieder richtig im Leistungssport drin war. Und wir haben das Glück, wir werden behandelt, wir haben Physiotherapeuten und können sagen, hey, können wir da nochmal rangehen? Aber das haben viele nicht. Und auch meiner Schwester geht es immer noch schlecht mit ihrer Kaiserschnittnarbe. Und das ist traurig. Normalerweise müsste ein Arzt sagen, okay, Kaiserschnitt, du musst regelmäßig 2-mal die Woche zum Physiotherapeuten gehen, dass du Narbenbehandlung kriegst, dass die Narbe sich nicht so verdickt, verhärtet und du Probleme bekommst. Und dann am besten halt auch ein bisschen Krankengymnastik bekommst, damit dir jemand sagt, was für Übungen kannst du denn machen und was ist auch in Ordnung, was für ein Ziehen an der Narbe ist in Ordnung. Und das ist mir jetzt noch stärker aufgefallen. Ich habe es natürlich mit meiner Schwester schon miterlebt.
Ja.
Und viele andere, die auch einen Kaiserschnitt haben, auch die Muttis haben dann gesagt, hey, es ist voll krass, dass du jetzt hier schon so rumläufst. Also das hätte ich niemals geschafft nach 6 Monaten.
Wie interessant. Und bestimmt sind ganz viele Muttis da draußen, die sich auch nicht trauen, dann nochmal da irgendwie das Thema zu bearbeiten quasi, weil sie denken, ja, ist ja nur so, wenn alle sagen, es ist nur eine Narbe, dann soll ich mich bestimmt noch nicht so anstellen.
Also jeder, der schon mal eine OP hat, egal ob Fuß, Knie oder sonst was, der weiß, wie so eine Narbe zieht und wie fest die ist und was die für einen Einfluss auf das Gewebe hat. Hm. Und ich glaube auch, dass manche Mütter, die vielleicht auch an dieser Narbe schon mal rumgedrückt haben, Angst davor haben, erstens etwas falsch zu machen und zweitens kriegen sie halt Schmerzen, weil der Körper signalisiert, hey, lass mal die Finger davon, aber grundsätzlich ist es genau der falsche Effekt. Also man muss diese Narbe behandeln, damit der Körper weiß, diese Struktur darf sich nicht so verhärten, sondern sie wird noch gebraucht. Sie wird in einem weichen Zustand gebraucht, damit du wieder alles machen kannst.
I like that. Und was ich gerade noch dachte, zum Thema intuitiv auf deinen Körper hören oder eben das eigene Limit genau kennen, hängt ja aber auch ganz krass zusammen mit dem Thema Ego. Weil dann geht man manchmal schießt man übers Ziel hinaus, weil man denkt so, ich muss jetzt entweder noch mehr leisten auf dem Platz, um mich zu beweisen, oder man denkt eben so, oh, ich kann schon und tut es irgendwie so ein bisschen ab. Und das zeugt ja aber sehr davon, dass du dich genau kennst, dass du auf dich vertraust, dass du in dir ruhst und auch darauf vertraust, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Was so ziemlich gut auf deine Karte am Anfang einzahlt oder darauf nochmal eingeht, dass du auch beschrieben hast, dass du ein sehr diskussionsfreudiger Mensch bist. Und auch dazu braucht man Mut und Selbstbewusstsein. Und wenn ich zurückdenke an andere Folgen, dann haben auch ganz viele immer gesagt, ja, Almut ist auf jeden Fall die immer was sagt, die Mutti des Teams, das kam sogar auch.
Oh, die Mutti des Teams kam, wow.
Ja, das kam auch. Ja, und darauf würde ich jetzt gerne nochmal eingehen. Und zwar mit einem Satz, lange Einleitung hier für die Frage.
Okay.
Trommelwirbel. Voll interessant. Du hast in irgendeinem Interview gesagt, deine Eltern haben dich super frei erzogen. Und ich glaube nämlich, Selbstbewusstsein und so weiter kommt krass aus der Erziehung und so, wie man groß geworden ist. Vielleicht, um jetzt endlich mal hier den Bogen zu spannen,
ja.
Kannst du das nochmal ausführen?
Ja, das auf jeden Fall. Also es liegt daran noch, dass ich drei ältere Geschwister habe. Ich war immer so das Nesthäkchen, ich muss mich immer durchboxen und man musste dann immer aufpassen, wann kann man zu den Eltern gehen und sagen, der hat mich gehauen und nicht zurückkommt, jetzt stell dich nicht so an. Oder der sagt halt was anderes, Aussage gegen Aussage. Oder man sagt dann halt einfach, okay, ich halte jetzt die Fresse und ich tue einfach so, als ob es nichts gewesen ist, weil mein Bruder mich vielleicht dann in Ruhe lässt.
Aussage aber gegen Aussage klingt so geil.
Nein, also es
tausendmal schon ausdiskutiert.
Es wurde schon immer so gemacht bei uns. Meine Eltern haben von Anfang an gesagt, jeder darf seine Meinung sagen. Und wenn wir auch mal falsch liegen, keine Ahnung, wir sagen, du darfst jetzt nicht zum Fußballtraining, weil du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast oder was auch immer, dann konntest du halt dagegen argumentieren. Ja, so und so, aber ich habe ja noch später Zeit nach denen und dann schlafe ich halt einfach eine Stunde weniger und deswegen kann ich doch hingehen. Und dann haben sie gesagt, gut, wenn du uns beweist, dass es halt funktioniert, nice, dann probieren wir es jetzt aus, aber wenn du es halt das nächste Mal nicht durchziehst, dann ist es vorbei. Also man konnte immer seine Meinung äußern, man konnte sich mit einbringen und man musste sich auch oft selbst organisieren. Mhm. Das heißt, ich möchte gern, am Samstag ist das Spiel, da haben meine Eltern nicht auf den Spielplan geguckt, sondern ich musste dann sagen, Mama, ich habe am Samstag ein Spiel. Ah, wie viel Uhr denn? Oh Mist, ich muss nochmal nachgucken, um 2. Ja, dein Bruder hat um 3 irgendwas, deine Schwester um 1. Also ich könnte dich nicht fahren, wenn du zum Fußball willst. Du weißt genau, was du für Kollegen hier in der Umgebung hast, wo vielleicht auch der Trainer wohnt. Versuch da hinzukommen. Das heißt, ich habe dann irgendwie meinen Cousin oder einen anderen Mitspieler angerufen und gesagt, sag mal, fahren deine Eltern dahin?
Ach so, ja. Cousin oder dann, Mitspieler. Du hast sehr lange mit den Boys gespielt auch, ne?
Ja, das stimmt. Ich habe ganz lange mit den Jungs gespielt und ja, dann ging es weiter. Okay, der wohnt 2 Kilometer entfernt. Wann muss ich denn da sein? Ja, um die und die Uhrzeit. Okay, dann komme ich mit dem Fahrrad. Mama, kann ich mit dem Fahrrad dahin fahren? Das? Ja, kannst du? Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Wann bist denn du wieder da? Ja, gut, ich frage mal kurz die Eltern, wann wir wieder zu Hause sind und dann mit dem Fahrrad noch. Also dann und dann. Okay, gut. Und das hat einen geprägt und das war auch, glaube ich, für viele Freunde und Bekannte, wenn die mal bei uns zum Mittagessen waren, etwas nervig, aber auch lustig. Wir sind aus der Schule gekommen und dann wurde erzählt, was vielleicht in der Schule gelaufen ist, was vielleicht im Geschichtsunterricht oder in Erdkunde, was auch immer war. Und dann kommt vielleicht von der anderen Seite, ja, nee, aber so ist es ja gar nicht. Hä, wie? Aber der Lehrer hat doch gesagt, oder das steht in dem und dem Buch. Dann wurde diskutiert und wir hatten tatsächlich immer im Büro so eine riesen Enzyklopädie von Brockhaus oder von anderen stehen und dann wurde nachgeguckt und es wurde gewettet, wer denn dann Recht hat. Und dann musste der Verlierer beispielsweise Tisch abräumen oder abwaschen oder wir haben dann darum gewettert, wer das Letzte vom Nachtisch essen darf oder so. Also es wurde immer andauernd diskutiert in dieser Familie und das ist auch heute noch so, dass wir ganz, ganz tolle Abende oder Mittagessen zusammen haben, weil wir eine Vielfalt an Themen bekommen und es nie langweilig wird. Und wir hatten auch mit den Eltern eigentlich nie einen Fernseher. Nur meine Großeltern, die im alten Teil im Haus gewohnt hat, hatten einen Fernseher. Und bei uns war es gang und gäbe, dass wir abends immer zusammen gespielt haben. Wir hatten einen großen Kleiderschrank voll mit Gesellschaftsspielen. Und jeden Tag durfte jemand anderes aussuchen, was gespielt wird. Natürlich, wenn meine Schwester mit ihren vielleicht 15 Jahren was ausgesucht hat, dann stand ich als 7-jährige Schwester daneben und dachte, ja, das kann ich aber nicht. Ja, hat aber deine Schwester jetzt ausgesucht, morgen bist du dran mit aussuchen. Und dann musste sie vielleicht mit mir Mau Mau spielen am nächsten Tag und ich musste dann bei Siedler am Anfang zugucken. Deswegen war ich auch recht schnell da drin, Spiele zu lernen und Strategien zu lernen und mir Tipps zu holen von meinen Geschwistern.
Was dir offensichtlich bis heute und bis in die Nationalmannschaft, die deutsche Fußballnationalmannschaft, zugutekommt. Ja. Inwiefern würdest du denn zustimmen oder negieren, dass du die Mama des Teams bist?
Es ist ja immer die Frage, was so eine Mama auszeichnet. Eigentlich guckt die Mama, dass es allen gut geht und versucht, vielleicht bessere Bedingungen zu schaffen. Versucht auch von manchen den Druck zu nehmen, versucht neue Mitglieder aufzunehmen und zu fragen, was sie irgendwie brauchen. Und ich glaube, da passe ich schon ein bisschen rein. Also ich versuche schon irgendwie Stimmung in der Mannschaft aufzusaugen und nachzufragen. Und natürlich versuche ich auch immer, mich daran zu hängen, dass die Bedingungen verbessert werden. Ich bin im Mannschaftsrat. Ich bin auch eigentlich ja ein Jahr, nachdem ich in der Nationalmannschaft gewesen bin, sofort in den Mannschaftsrat gekommen, habe dann schon mit jungen Jahren tatsächlich so mit 20 bin ich mit zur Prämienverhandlung gegangen und das hat mich dann auch sehr geprägt und ich habe immer Sachen organisiert. Ja, und jetzt bin ich eine, die mit am meisten Erfahrung hat, zumindest von Maßnahmen, also von Länderspielen spiegelt sich das beim Torhüter leider nicht ganz so wider. Ich war bestimmt schon bei über 100 Länderspielen dabei, aber so viele habe ich selber nicht gemacht und durch dieses Ganze bin ich vielleicht auch die Mutti und weil mich schon sehr viele Sachen interessieren. Ich habe zu jedem was zu sagen. Es gibt auch oft den Spruch in der Mannschaft mit, ja, wenn du es nicht weißt, dann frag Almut.
Und die sagen irgendwann, auch wenn sie nicht weiß.
Nein, ich sage, meistens habe ich auch tatsächlich die Information, weil ich dann mal im Büro vorbeigucke und die Teammanagerin frage, hey, sag mal, wie ist denn das so und so? Oder ich
und weil du den Brockhaus auswendig kennst auch.
Ja, das auch. Oder ich frage dann den Fahrdienst, sag mal, wie ist denn das und das gelaufen? Oder ich gehe mal zum Koch und frage nach. Also diese ganzen Sachen, die weiß ich dann im Hintergrund und wenn jemand kommt, dann gebe ich auch gerne Antwort.
Das ist ja auch so ein bisschen, aber Verantwortung übernehmen, Führung annehmen und ja auch so ein bisschen ja, Vorbild sein. Auch wahrscheinlich dann für jüngere Mädels, die hochkommen und ja auch Vollanschluss suchen und sich darüber freuen, wenn man sich irgendwo sicher fühlt.
Ja, das auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, manchmal könnte ich das vielleicht selber auch noch besser machen. Also ich habe das, dass ich mich auch gerne mal über was anderes als Fußball oder über Schule und Ausbildung unterhalte, sondern auch gerne mal über, weiß ich nicht, Politik, Wissenschaft, was auch immer. Deswegen kommt es bei mir auch vor, wir dürfen oftmals beim Essen mixen in der Nationalmannschaft, dass ich mich auch zu den Betreuern setze, um einfach mal rauszufinden, was machen die, wie sind die in ihren Beruf reingekommen, was haben die für Träume, in denen sie noch arbeiten wollen, was beschäftigt sie in der Situation. Und das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen schwierig für manche Mitspielerinnen, dass sie sagen, oh, die hat gar nicht so viel mit uns zu tun. Aber ich versuche irgendwie dem ganzen Team auch gerecht zu werden. Und wie gesagt, manchmal, wenn eine junge Spielerin kommt, dann denke ich, ja, die hat vielleicht einfach noch nicht so viel Erfahrung. Ich will mich jetzt auch gerne mal über was anderes unterhalten. Und ich muss da sehen, dass ich immer einen Mix finde. Und wir haben so viele interessante Leute dabei, nicht nur die 20, 23 Spielerinnen, sondern auch noch 20, 23 Leute an Staff. Und deswegen ist es sehr vielfältig und macht mir großen Spaß.
Was sind Träume und Ziele, die du verfolgst? Du fragst das den Staff, du fragst das die Leute. Now I want to know.
Also ich habe schon sehr, sehr viel erreicht in meinem Leben, was ich mir erträumt habe.
Also glaube ich dir, aufs Wort.
Das Wichtigste ist, dass man zufrieden ist, das bin ich. Ich habe eine Stand ganz tolle...
auf deiner Karte, mega richtig, geil.
Also ich habe eine ganz tolle Familie, ich hatte immer den Traum, Kinder zu haben, am liebsten noch vor 30, hat jetzt funktioniert. Und ich habe einen Mann gefunden, mit dem ich super einfach im Leben stehe, wir uns super ergänzen, auch seine Familie passt super rein, also genau das Ziel habe ich erreicht. Ich bin in meinem Beruf erfolgreich und ich mache meinen Beruf auch einfach gerne. Und dazu haben wir einen Lebensmittelpunkt gefunden mit einem Haus, in dem wir sehr gerne wohnen und uns wohlfühlen. In dem es auch Internet gibt, genau. Und das waren Träume schon in meinem Leben, dass genau das eintrifft und das ist passiert. Und ich habe halt auch noch das Privileg, dass ich viel reisen kann, viele Leute treffe, dass mein Beruf sehr abwechslungsreich ist. Und natürlich habe ich sportlich beispielsweise den Traum, nochmal richtig Weltmeisterin zu werden, nicht nur bei der U20. Und ich habe immer weiter Träume, weil ich war bei den Olympischen Spielen, da würde ich gerne nochmal hin. Aber auf der anderen Seite habe ich auch den Traum, dass ich meine Kinder so fördern kann, dass sie ihre Träume verwirklichen. Also darauf freue ich mich sehr, dass ich die begleiten kann in ihrem Leben und dass sie vielleicht genau das Gleiche über mich sagen, was ich über meine Eltern sagen kann, dass ich ihnen einfach dankbar bin, wie sie das gehandhabt haben mit mir.
Schön, Almut. Das ist richtig viel. Das ist richtig, richtig viel. Und ja, dass du sagst, ich bin zufrieden, das ist so krass. Ich hatte das Thema, du hast voll sweet gesagt, dass du dich vorbereitet hast und ein paar Folgen angehört hast. Ich weiß nicht, ob du die mit Christina Vogel gehört hast. Weil da haben wir das Thema Zufriedenheit auch noch mal kurz angeschnitten.
Und ich muss dazu auch sagen, sie ist so eine beeindruckende Persönlichkeit. Also ich hatte das Glück, sie auch schon vor ihrer Verletzung kennenzulernen, auch über die Olympischen Spiele, auch im Nachgang und echt krass. Und ich wusste auch, also ich hatte schon irgendwie den Eindruck, als das passiert ist, das wird sie nicht unterkriegen. Und sie hat genauso weitergemacht und sie hat es immer in den Medien kommuniziert, dass es ihr gut geht. Und viele haben es nicht geglaubt. Ich denke mir, ja doch, aber genau so ist sie. Sie ist so eine starke Persönlichkeit und sie ist so dankbar fürs Leben. Und daran können sich viele Menschen ein Beispiel nehmen.
Voll, unterschreibe ich sofort. Und dann gib uns doch gerne noch mal einen Einblick, was für dich Zufriedenheit ausmacht. Weil ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber so, ich tendiere ganz oft dazu, weil ich auch so eher generalistisch veranlagt bin. Ich kann viele Sachen ganz gut und so wie du bin ich aber auch derbe interessiert immer und rede mit Leuten viel und lerne viel und möchte viel Input haben. Und dann entsteht bei mir aber ganz oft sowas wie so ein Stress oder so ein Druck, den ich mir selber mache, weil ich dann denke, ich muss auch derbe viel machen. Und wenn jemand anders einen geilen, keine Ahnung, Moderationsjob in meinem Fall jetzt kriegt oder eine geile Chance, dann ich freue mich immer, aber denke so, oh fuck, und was fehlt jetzt bei mir, damit ich nicht, warum?
Warum habe ich das nicht gekriegt?
Danke.
Das ist ja auch richtig. Also,
weißt du? Und dann, das ist nämlich das Gegenteil von Zufriedenheit. Und das ist nicht in sich ruhend, sondern das ist sich wahnsinnig machen.
Finde ich nicht. Also auf der einen Seite muss man sich immer selber reflektieren, was hat man, was kann man und ist man damit zufrieden? Oder hat man genau das, diesen Ausblick, ich kann mich immer noch verbessern? Und das habe ich ja auch. Ich sehe ja auch, dass ich nicht alles perfekt mache und ich möchte es immer besser machen, aber ich habe trotzdem so eine Grundzufriedenheit, weil ich sehe, ich mache doch irgendwie was gut. Also irgendwer sagt, hey, du machst das ganz gut im Tor, dann denke ich, ja, das stimmt. Hey, du bist eine ganz gute Mutti, ja, freue ich mich drüber. Wenn andere sagen und zu mir kommen und mir Fragen stellen, kann ich mal, dann denke ich, ja, warum kommen sie eigentlich zu mir? Also irgendwas muss ich gut gemacht haben. Schön. Und das habe ich so jeden Tag, diese Reflexion, dass ich in den Spiegel gucke und denke, bist du zufrieden und bist du glücklich? Und wenn ich es nicht bin, was müsste ich denn ändern, dass ich es bin? Und bringt mich eine Frage, die jemand stellt, von wegen, boah, was hast denn du für eine Hose an? Bringt die mich raus und denkt, ist mir das so wichtig, die perfekte Hose für die Person anzuhaben? Oder habe ich jetzt den Anspruch an eine Hose, die muss mir gefallen, die muss mir passen, die muss zu meinem Alltag passen. Das heißt, ich muss damit super im Auto sitzen können und sie darf nirgendwo drücken. Also es sind viele so eine Sachen, die ich versuche zu reflektieren, um einfach hinterher zu sagen, oh, eigentlich ist es mir total egal, dass er meine Hose nicht oder meinen Kleidungsstil nicht mag, sondern ich bin damit zufrieden und mein Mann stört es nicht, meine Familie stört es nicht. Also warum hat mich das denn jetzt überhaupt irritiert? Und das andere jetzt auf deinen Job bezogen, von wegen, hey, warum hat die denn jetzt diesen Job gekriegt? Dann würde ich auch versuchen, erstmal empathisch zu sein und sagen, wer hat denn das entschieden? Also also wollten die vielleicht jemanden haben, der ein bisschen verrückter ist oder einen anderen Style hat? Und wenn die das haben wollten, wollte ich dann diesen Job überhaupt haben, weil ich mich für diesen Job hätte verbiegen müssen? Oder sage ich, nee, eigentlich ist es ganz gut, dass sie den gekriegt hat, weil ich kriege dann einen anderen, der besser zu mir passt und ich muss mich in diesem Job nicht so verstellen. Ich muss nicht schauspielern, sondern ich kriege einen Job, den ich mag, in dem ich aufgehe und in dem ich so gut bin, dass ich genau in diese Richtung, in die ich wollte, wieder einen gleichen Job kriege.
Mm, richtig geil. Und da muss ich ganz kurz nochmal sagen, ich bin überhaupt keiner, der jemand anderem was nicht gönnt. Jeder, der seine Jobs kriegt, ist geil.
Oh, was ist denn hier mit dem Internet heute?
Are you gone again?
So, jetzt wieder.
Wieder da.
Das Dorf-Internet, sorry.
Geil. Nee, kein Problem. Was ich quasi damit sagen wollte, ist, dass ich mich manchmal in Situationen hinein vergleiche, in denen ich überhaupt keinen Say habe. Einfach weil, auch zum Beispiel wegen Social Media, auch ein Thema, mit dem ich noch kurz um die Ecke kommen möchte. Ja, also man sieht halt alles und das sind Sachen, auf die ich mich nicht beworben habe, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe. So. Und dann so, ja, oder Lisa, du hältst einfach die Schnauze, weil es tangiert dich eigentlich überhaupt nicht. Und du vergleichst dich.
Du siehst es halt, boah, krass, da muss ich mich nächstes Mal unbedingt bewerben, weil das würde mich glücklich machen. Hm. Dann mach es. Aber das ist so, man muss sich selber ein bisschen mehr reflektieren und halt auch das Drumherum sehen. Viele schimpfen ja auch auf Sachen von wegen, boah, das kann ich genauso gut wie die. Denke ich, naja, aber es muss ja irgendwie einen Grund geben, warum du es nicht gemacht
hast. Then please go and do it, ja.
Ja, und verstehe halt auch denjenigen, der die Entscheidung getroffen hat. Also es wird oft an Entscheidungen rumgemeckert, von denen man die Entscheidungsträger nicht kennt.
Voll.
Dann ruf doch bei dem Entscheidungsträger an und sag, was hat dich dazu bewogen, die auszuwählen? Ich meine, du kannst ja auch bei einem Sender anrufen.
Love it.
Ruf, keine Ahnung, bei RTL an und sag, warum hat die den Job gekriegt? Und dann hast du die Information und sagst, okay, entweder will ich das so machen oder ich will es nicht machen.
Ja,
genau. Und das ist für mich auch Verantwortungsbewusstsein und das gibt dir auch eine gewisse Ruhe. Und das vermisse ich echt oft bei Leuten, dass sie reflektieren und empathisch sind.
Voll geil.
Und da habe ich nämlich auch die Folge von Riem gehört, Husin. Ja. Und das fand ich so gut auch von dir, dass du gesagt hast, boah, ich bin auf dem Platz so ein emotionaler Typ und da kann ich mich überhaupt nicht einkriegen. Denke ich nur so, ja, aber jetzt stell dir selber vor, du bist die Schiedsrichterin und du wirst die ganze Zeit nur vollgepöbelt und auch total uneinsichtig bist du, das ist völlig unfair ihr gegenüber, weil du ihren Job gar nicht machen willst, weil der also sehr schwierig ist, dann hab dich doch mal im Griff, versuch es zu trainieren und versuch ihr fair gegenüberzutreten. Schluck es kurz runter und sagst, Frau Schiedsrichterin, also ich bin mit der Entscheidung jetzt gerade nicht so einverstanden, ich habe das so und so gesehen, warum ist es denn so gewesen? Dann wird sie kommen und sagen, ja, ich habe das und das, das war mein Eindruck und dann sagst du, okay, entweder akzeptierst oder ich fange dann an zu meckern, aber man kann doch erstmal so auf eine gewisse Ebene runterkommen und sagen, puh, okay, die hat es jetzt einfach so entschieden, weil sie den Sinneseindruck hatte und den kann ich auch nicht ändern.
Ist gut. Also du bist auf jeden Fall jemand, der es richtig krass hinkriegt, einmal durchzuatmen und dann zu reagieren.
Mittlerweile ja. Also ich war früher als Kind auch eine richtige Zicke und sehr emotional und habe mal mit Sachen rumgeworfen und das habe ich dann auch gelernt, gerade von meinen Eltern. Ja, doch, es war schon mal schlimm und meine Eltern haben sich davon überhaupt nicht anstecken lassen. Die haben sich dann da vorne hingestellt, haben mich angeguckt, haben mir die Zeit gegeben und gesagt, so, also du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder räumst du sofort auf oder du gehst jetzt auf dein Zimmer, schläfst von mir aus eine Runde und dann kommst du in einer Stunde runter und dann sagst du, okay, es tut mir leid, du räumst es auf und fertig ist. Und irgendwie hat einen das auch so eingenommen danach. Und ja, das ist jetzt immer noch so. Also ich glaube, ich bin eine sehr faire Spielerin auf dem Platz. Mhm. Es ist sehr selten, dass ich auf die Schiedsrichterin losgehe, weil ich auch selber Schiedsrichterin war und weiß, wie schlimm es sein kann. Und ich habe auch in meiner ganzen Karriere, glaube ich, erst eine gelbe Karte gekriegt. Das war in der zweiten Bundesliga mal Spiel Magdeburg FFC gegen Turbine Potsdam 2. Und es war tatsächlich meiner Meinung nach ein richtig unberechtigter Elfmeter. Und da bin ich auf die Schiedsrichterin zugegangen und habe gesagt, ich muss sie jetzt anmeckern. Ich finde das überhaupt nicht fair. Und jetzt können sie mir auch die gelbe Karte geben. Und dann hat sie mir gegeben.
Ja. Habt ihr noch eingeschlagen und beide gelacht. Geil. Okay, und jetzt greife ich nochmal das Stichwort Social auf, das ich gerade schon vorsichtig mit eingebracht habe. Yeah. Da ist, finde ich, so interessant. Du bist der Top-1-Mensch, der in der Öffentlichkeit steht und überhaupt nichts mit Social Media am Hut hat.
Das stimmt.
Das stimmt. Vielleicht kannst du noch mal kurz, du hast es schon tausendmal gesagt, aber jetzt für unsere Team-Members hier einmal sagen, warum dir Social so am Arsch vorbeigeht. Habe ich gerade nicht anders formulieren können.
Ist auch wieder zweischneidig. Also es gibt schon gute Sachen an Social Media, wenn jetzt die DFB-Frauen, sagen wir mal, was machen oder der VfB Wolfsburg was macht, ob jetzt auf Instagram, Facebook, Twitter und so weiter. Ich ziehe mich ja da nicht raus, können sie auch gerne machen. Also es ist vielleicht für Vereine auch eine sehr gute Plattform, Content zu geben und dass Leute das auch verfolgen können, einen Eindruck bekommen und dass man auch auf Sachen Aufmerksamkeit bringen kann, dass man auch Nachrichten sehr, sehr schnell verbreiten kann. Also es gibt kein Medium, was schneller Nachrichten verbreitet, aber leider auch manchmal Gerüchte. Also dafür ist es schon gut. Aber ich selber bin ein Mensch, der den persönlichen Kontakt liebt, weil ich mich als Mensch sehe und Menschen brauchen Gesellschaft, sie brauchen persönliche Kontakte, sie brauchen Emotionen, das heißt Mimik, Gestik, sie brauchen irgendwie einen Klang in der Stimme, der sie bewegt und der dann auch eine Zufriedenheit auslösen kann, weil ich in diesen ganzen Sachen höre, der Mensch mag mich und wenn mich jemand mag, dann kommt das auf mich zurück und ich schütte Endorphine aus, es ist toll. Und genau dieser persönliche Kontakt, der fehlt mir bei Social Media. Und es wird oft was falsch verstanden, es kann auch bei Social Media jeder auf etwas reagieren, ohne davon Ahnung zu haben, ohne es zu hinterfragen und auch ohne jemandem ins Gesicht zu gucken. Und manchmal muss man halt auch jemandem ins Gesicht gucken und dann eine Diskussion anregen oder Argumente vorbringen, weil das ist stark. Es ist nicht stark, irgendwas einfach nur hinzuschreiben, hinzuklären. Und deswegen möchte ich da keine Zeit aufwenden. Es ist auch sehr zeitaufwendig, wenn man gute Posts machen will und so weiter. Dann macht man noch 10 Filter über ein Bild, man guckt noch 3-mal einen Text durch, man darf keinen Rechtschreibfehler machen, man muss genau den richtigen Moment finden. Es hängt von so vielen Faktoren ab und also Zweck und Nutzen und auch Aufwand und Nutzen sind für mich überhaupt nicht in einem Verhältnis. Und auf der anderen Seite möchte ich auch gerne mein Privatleben haben, was privat sein soll, wo ich mich zurückziehen kann und wo niemand weiß, was ich mache. Also es geht doch den Verein nichts an. Wenn ich einen Tag frei habe, dann mache ich, was ich möchte. Und wenn ich an dem Tag frei nach München fahre und wieder zurück oder wenn ich an dem Tag frei noch, keine Ahnung, Wakeboarden gehen möchte, dann mache ich das. Und das muss nicht rauskommen. Und wenn ich mich irgendwo in eine Kneipe setze und ein Bier trinke, dann kann ich das auch machen. Ja. Und das hat niemanden zu interessieren. Und deswegen braucht man sein Privatleben. Man sollte es auch in gewisser Weise schützen. Und was halt mit der Arbeit passiert, also beim DFB und beim VfL, ich bin vollkommen dabei. Ich mache auch gerne öffentliche Auftritte. Ich versuche, ein Vorbild zu sein. Und ich glaube, es muss auch auf der anderen Seite ein Vorbild geben für Jugendliche, für Kinder, dass man auch ohne Social Media auskommt, weil ich habe auch das Gefühl, dass da oft ein Druck entsteht von wegen, boah, ist kein Instagram. Ich sage, ja, habe ich vielleicht keine Lust zu. Boah, musst du unbedingt machen, sonst bist du gar nicht in unserer Gruppe. Nee, nimm dir doch die Zeit, entscheide es selber. Ich habe darauf keine Lust. Ich möchte nicht den ganzen Tag am Handy hängen. Dann tu es nicht. Und deswegen mache ich das aus Überzeugung, dass ich sage, das kann jeder von der Arbeit gerne machen. Aber ich bin da raus. Ich habe nicht so viel positive Sachen auf der Seite wie negative und deswegen mache ich es nicht.
Voll schön hergeleitet und auch nochmal vor allem der Punkt, dass du ein Vorbild sein möchtest, quasi, es geht auch ohne Social, du musst nicht immer da sein. Und dann möchte ich aber nochmal eine challengende Nachfrage stellen, weil du hast auch mal gesagt, und also du bist ja voll auch so ein bisschen patriotisch unterwegs und willst die Frauenfußballerinnen voranbringen und stellst kritische Nachfragen, so warum werden wir nicht geiler übertragen, warum haben wir nur 2 und nicht 6 Kameras bei unseren Spielen, warum haben wir nicht eine feste Anstoßzeit, damit die Leute wissen, wann wir wo sind, damit das Medieninteresse größer werden kann. Und du hast auch gesagt,
genau, was für eine Nachfrage kommt.
Ja, Du hast gesagt, wenn man sich dann den Männerfußball anschaut, dann sieht es, ach so, nee, natürlich nicht, das ist das falsche Zitat. Anyways. Du hast gesagt, so, sie kennen unsere Gesichter nicht. Ich kürze es ab.
Ja.
Und du bist ein Vorbild und so weiter. Könntest du dir nicht vorstellen, dass eben deine Arbeit, und du hast gerade gesagt, Kosten-Nutzen ist für dich beim Social Game nicht im richtigen Gleichgewicht?
Ich kann es gerne abkürzen, wenn du möchtest.
Ja, bitte.
Wenn man jetzt beispielsweise Julia Gwin nimmt, hat vor der WM nicht viele Follower gehabt, jetzt ist sie, ich habe keine Ahnung, ich schätze mal irgendwie 150, 200.000 oder so, also wirklich einen Riesenschritt gemacht.
Ja.
Hat sich das irgendwie auf die Zuschauerzahlen bei FC Bayern München ausgewirkt? Irgendwie nicht. Also wenn nur 1% von ihren Followern kommen würde, dann würden halt 1.500 oder 2.000 Leute mehr am Stadion sein. Aber oder Frage, hat es sich
positiv auf die öffentliche Darstellung des Frauenfußballs ausgewirkt? Bestimmt.
Das ist auch wieder so eine Frage. Wie willst du das messen? Also öffentliche Wirkung des Frauenfußballs, ist sie jetzt häufiger in den Medien? Ja, sie ist mehr in den Medien, aber ist sie...
Gesichter kennen, war das Stichwort. Gut,
genau, also sie ist jetzt ein Gesicht, was man dadurch etwas mehr kennt, durch die Social Media. Aber es ist ja die Frage, was hat es für einen Nutzen für den Frauenfußball? Also kommen mehr Leute ins Stadion, werden wir häufiger übertragen, haben wir mehr Sponsoren? Also sie persönlich schon als einzelne Spielerin. Also da sie bestimmt irgendwie einen Sponsorvertrag oder so bekommen oder hat irgendwie eine Übereinkunft, dass sie Klamotten kriegt oder ich weiß es nicht. Irgendwas wird auf jeden Fall für sie Positives rausgekommen sein, aber wenn ich jetzt unbedingt die DFB-Frauen oder halt auch Bayern München als Verein angucke, kann ich jetzt noch nicht diesen signifikanten Unterschied sehen, dass ich sage, es ist für den Gesamtfrauenfußball mehr getan. Also ich glaube, mein Gesicht und meinen Namen kennen auch viele, obwohl ich halt den anderen Weg gehe. Also ich versuche, kein Interview abzusagen, alles, was ich kriege, vernünftig zu machen. Ich versuche auch, Aufwand zu betreiben, um in Fernsehauftritte zu haben, um vielleicht auch Radio oder Podcast oder also viele Sachen einfach wahrzunehmen, um sich zu positionieren. Und das klappt ja anscheinend auch sehr gut, weil ich immer wieder Anfragen habe und mich viele Leute kennen. Und es hat mich ja auch dahin gebracht, dass ich einen Job bei der Männer-EM bekommen habe. Also es ist ja nicht so, dass ich Social Media unbedingt brauche. Also wenn ich jetzt sehen würde, sagen wir Julia Gwin, würde 2000 Leute mehr ins Stadion bringen bei Bayern München, dann würde ich sagen, okay, das ist ein Grund, warum ich es vielleicht auch mache, dann kriegen wir vielleicht 10.000 Zuschauer nach Wolfsburg. Mache ich. Aber das habe ich noch nicht gesehen. Und auch, dass es halt beim DFB-Frauen so nach oben geht mit Zuschauerzahlen und mit besseren Übertragungszeiten. Also ich habe Zeiten mit 2011 erlebt oder 2012 auch, wo es deutlich besser war. Wir haben in größeren Stadien gespielt, wir hatten bessere Übertragungszeiten. Und das ist jetzt eigentlich eher eingestampft worden. Und das, obwohl viel mehr Spielerinnen Social Media machen. Also eine Birgit Prinz, eine...
Interessanter Ansatz.
Kerstin Gare-Frekes und so, die haben das nicht gemacht. Nee. Und trotzdem hat es anders funktioniert. Und deswegen setze ich bis jetzt immer noch auf die konventionellen Medien, auf Werbung, auf Plakate, auf Zeitungen, auf... Ja, Werbetrailer, ich meine, das, was auch richtig explodiert ist, ist zum Beispiel auch der Commerzbank-Spot. Klar, der wurde auch über Social Media geteilt, aber auch viel über Fernsehen. Also ich glaube halt, dass auch vor den 10 Jahren nicht so viel Social Media Arbeit gemacht wurde und trotzdem war der Frauenfußball irgendwie an einer anderen Stelle in der Öffentlichkeit. Also 2011 hat jeder geguckt. Also natürlich hatten wir auch ein Turnier im Hintergrund.
Ja.
Aber da wurde auch für Spiele im Vorhinein oder im Nachhinein mehr Werbung gemacht. Wir haben ja auch 2013 mal in der Allianz Arena München gespielt. Da war nicht 2011 und 2011 ist ja auch eher für uns sportlich schlecht gelaufen und trotzdem hatten wir 45.000 Zuschauer. Hm. Und jetzt spielen wir vergleichsweise in Sandhausen. Also das ist eine ganz andere Dimension. Und natürlich weiß ich, dass der DFB jetzt auch wieder auf dem Vormarsch ist. Das ist jetzt eine andere Diskussion darüber gibt, weil im Verband sich Strukturen geändert haben. Das ist auch sehr positiv. Mhm. Wir haben jetzt auch mehr Kontakt zu Funktionären und auch Angestellten, die vorher nur für den Männerfußball zuständig waren. Mhm. Es ist jetzt einfach mehr Fußball für die Nationalmannschaften und wir gucken, was wir das Beste draus machen können. Aber das braucht auch noch ein bisschen Zeit. Und ich bin gespannt, was daraus erwächst, ob wir ja nochmal wirklich so einen Schritt nach vorne machen. Und ich wäre froh, wenn ich daran beteiligt bin, wenn ich hinterher sagen kann, ich habe den Frauenfußball weitergebracht. Es gibt so viele jetzt als Persönlichkeiten, sagen wir mal, eine Hannelore Ratzeburg, was die sagen kann, also die kann auf die 50-jährige Geschichte eigentlich zurückblicken und kann sagen, boah, ich habe uns genau dahin gebracht und das ist, ja, ist schön und das ist ja auch eine gewisse Zufriedenheit. Ja. Und wie viele Frauen können sagen, hey, ich war daran beteiligt, dass wir jetzt wählen dürfen, dass man frei entscheiden kann, wo man studieren geht, wann man studieren geht und was man sonst macht, wo man hinreist, wen man heiratet. Ja. Es gibt so viele Meilensteine und es ist ein schönes Gefühl, glaube ich, wenn man an irgendwas beteiligt war.
Und dafür haben die alle auch kein Social gebraucht, right? Also right. Ich respektiere es auf jeden Fall sehr und hoffe, dass du ein cooles Vorbild für 1000 Leute bist, die sich fragen, ob sie das brauchen oder die sich davon auch unter Druck gesetzt fühlen oder so.
Genau, ich glaube, es stresst auch viele Leute, weil sie denken, boah, ich muss jetzt unbedingt noch was posten. Ich habe so lange nicht gepostet und es muss auch noch gut aussehen. Und das Schlimme ist ja auch, ich glaube, das hat, irgendwer hat es auch gesagt in deinem Podcast, man stellt sich ja immer nur von seiner besten Seite dar. Es kommt ja niemand und sagt, boah, heute geht's mir richtig scheiße und ich bin krank, ich liege im Bett. Höchstens, um dann Mitleid zu kriegen, weil sie sonst keine Freunde haben, die anrufen würden und sagen, hey, gute Besserung. Sondern es ist doch viel schöner, wenn jemand dich anruft, ohne zu wissen, wie es dir geht und zu sagen, hey, wie geht's dir? Und wenn du dann sagst, mir geht's gerade nicht so gut und die sagt, boah, ich setz mich ins Auto, ich komm vorbei, ich helfe dir. Das ist doch viel, viel schöner, als wenn du einen Post machst, mir geht's nicht so gut und 1000 Leute kommen und sagen, yay, gute Besserung. Und ich habe auch immer noch die Vorstellung, sagen wir, ich habe 50.000 Follower und ich würde die alle in ein Fußballstadion einladen und würde die direkt sehen. Ich glaube, ich habe mindestens 50% von denen, wo ich denke, boah, ich weiß gar nicht, ob ich möchte, dass du mir folgst.
Safe.
Und Freunde und Bekannte kann ich mir aussuchen. Wenn ich mit denen rede, kann ich auch sagen, oh du, ich habe jetzt gerade keine Zeit oder mit dir möchte ich einfach nicht reden. Tut mir leid.
Ja, dagegen kann ich echt nichts sagen. It's probably just like that.
Maybe.
Oh Gott, naja, okay. Pass auf, wir reden jetzt schon eine Stunde und haben noch nicht unsere Kategorien am Start. Ich greife sofort hinein.
Mach mal.
Starte. Abseits. Wir starten mit dem Abseits.
Ja. Hatten wir ja vorhin schon
Kontakt. Wir haben vorher drüber geredet. Pass auf. Ich muss immer einmal hier vorher checken, wie ich das am besten abspiele. Let's see if it works like this. Warte, ich drücke mal auf Play und du musst mir sagen, ob du es schon hörst.
Ja. Hallo liebe Almut, hier ist die Babs. Yes. Erstmal liebe Grüße aus Madrid. Und die schönste Sache, die uns zu uns beiden oder die mir zu dir eigentlich einfällt, dass ich immer wieder schmunzeln muss, dass unsere doch sehr innige Freundschaft mittlerweile so fast gar nicht zustande gekommen wäre. Man muss dazu wissen, dass Almut und ich uns schon seit 10 Jahren, vielleicht sogar schon über 10 Jahren kennen. Wir haben uns in der Nationalmannschaft kennengelernt. Almut ist frisch zur Nationalmannschaft gekommen und ich war schon ein bisschen dabei. Und ich lüge nicht, wenn ich sage, die ersten 3 Jahre haben wir vielleicht 10 Sätze miteinander gesprochen. Weil wie sich Jahre später bei einem alkoholischen Getränk herausgestellt hat, dass wir uns beide absolut nicht leiden konnten.
Wie geil.
Am Anfang. Ich weiß nicht, was Almutsgründe war, aber ich dachte immer, Mensch, jetzt kommt hier so eine junge Töterin und alle, die Almut so ein bisschen 3 Tage kennen, wissen, was ich meine. Und hat hier auch zu jedem Thema irgendwie was zu sagen. Das hat mich irgendwie total genervt. Und war absolut nicht mein Fall. Umso schöner für mich, dass ich Jahre rausgestellt habe, dass wir recht unterschiedlich sind nach dem äußeren Auftreten. Dass wir doch relativ viele Gemeinsamkeiten auch haben und auch Werte teilen. Und ja, ich einfach froh bin, dass wir die ersten 3 Jahre ohne Worte gut überstanden haben und jetzt einfach eine gute Freundschaft haben. Das freut mich immer wieder, wenn ich darüber nachdenke und lässt mich schmunzeln. Dir alles Gute, liebe Almut, und bis hoffentlich bald. Liebe Grüße an deine 2 kleinen Zwerge.
Danke, Babetinho. Schön.
Babetinho. Die war süß, oder? Ich musste sehr schmunzeln. Also, kommt hier so eine junge Töterin und alle, die dich 3 Tage kennen, wissen, dass du zu einem was sagst. Da hatte sie gar keinen Bock drauf. Nice. Was waren denn deine Beweggründe, Babetinho nicht so gut zu finden?
Ja, sie wirkte immer so ernst, so überfokussiert und so voll in ihrem Ding. Also die hat sich durch nichts ablenken lassen, hat meiner Meinung nach immer sehr wenig gelacht und viel von außen ja eigentlich beobachtet und wollte immer alles richtig machen, also super professionell sein. Und sie war es auch einfach. Also sie ist körperlich eine Maschine. Sie war schon sehr, sehr früh in der Nationalmannschaft, hat unglaublich viel Erfahrung. Und das hat sie dann auch immer ausgestrahlt. Und ich dachte immer so, okay, also ich muss auch dazu sagen, ich war auch ab und zu mal so ein Lebemensch oder bin es auch jetzt immer noch. Ich nehme mir meine Auszeit, wo ich dann sage, nee, ist mir jetzt egal, was irgendwer sagt. Ich brauche das jetzt. Und dann mache ich das auch. Und da lasse ich mich auch nicht von abbringen. Und wenn jemand sagt, das ist aber nicht gut als Spielvorbereitung, sage ich, das kann ich selber entscheiden. Und wir werden das ja morgen sehen, ob ich meine Leistung bringe oder nicht.
Okay, ja, ja.
Und da sind dann manchmal zwei Welten so aufeinander getroffen. Und diese Stimmung war immer zwischen uns. Deswegen haben wir uns nicht viel unterhalten. Und irgendwann, boah, ich müsste auch jetzt selber mal überlegen, wann dieser Knackpunkt kam. Aber ich glaube, es war tatsächlich im Verein irgendwann beim VfL Wolfsburg, als sie auch dazugekommen ist. Ich schätze mal 2014. Und da haben wir uns näher kennengelernt und festgestellt, dass wir doch sehr gut zusammenpassen, dass wir sehr, sehr viel Spaß miteinander haben. Und das ist bis heute noch so, dass wir ja eine sehr gute Freundschaft haben. Ich dankbar dafür bin, dass wir diese Vorurteile, die wir beide hatten, übersprungen haben, weil das dafür auch wieder ein schönes Beispiel ist. Man hat Vorurteile warum hat man sie eigentlich? Man hat ja mit der Person noch gar nicht viel gesprochen und sie nicht kennengelernt. Und jetzt sind wir
in diesem Fall 3 Jahre lang.
Ja, denke ich, Freunde fürs Leben, das wird auch so bleiben. Und Babs ist eine unglaublich tolle Persönlichkeit, die, glaube ich, jeder gerne als Freund haben möchte. Also ich könnte, glaube ich, sie jetzt auch in Madrid anrufen und sagen, ich habe ein Problem, kannst du herkommen? Und sie wird im Flieger steigen und herkommen.
Und das ist so viel wert, wieder Almut. Und das ist auch kein Social-Media-Freund, ganz sicher nicht.
Auf jeden Fall nicht. Und ich kann auch mit ihr mal monatelang keinen Kontakt haben. Und wenn wir uns sehen, ist es so wie vorher, weil keiner böse ist. Jeder hat genug zu tun und wir haben immer was zu erzählen. Wir haben immer was zu lachen. Wir waren auch schon zusammen im Urlaub. Und auch unsere Familien sind sehr kompatibel. Ich freue mich jetzt auch, dass sie ziemlich die gleiche Situation hat mit einem Sohn zu Hause und das ist sehr schön.
Geil. Ja, wieder was gelernt. Vorurteile sind scheiße.
Ja, genau. Shut out.
Yes. Shootout. Los. Shootout. Next Auf round. Geht's. Wir ziehen das jetzt durch hier. Zack, ja, zack, bitte. Zack. Bist du bereit?
Ja, logisch.
Laufen oder pumpen?
Also, alle, die mich beobachten würden, glaube ich, eher sagen pumpen. Ich gehe auch gerne mal laufen, aber dann ohne Druck. Also ich bin super gerne der Natur und entscheide selber, wie ich laufe. Okay. Aber es gibt auch mal so richtig Intervallläufe, wo ich hinterher sage, boah, cool, dass du es gemacht hast und ich fühle mich richtig gut.
Okay, aber eigentlich eher pumpen. Das kann ich nachvollziehen. Ja, okay, gute Antwort. So, stellen wir uns jetzt mal vor, wir sind an deinem Karriereende angekommen.
Oh,
so,
wow.
Kurz davor. Du hast es irgendwie so im Bauchgefühl, es könnte sein.
Es könnte sein.
Und jetzt ist die Frage, weiterspielen, bis du nicht mehr gehen kannst oder mit dem nächsten großen Titel entspannt in den Ruhestand?
Also, dass ich mit dem nächsten großen Titel in den Ruhestand gehen würde, ich würde es überhaupt nicht von Titel abhängig machen. Das ist Blödsinn. Ich würde es immer von mir selber abhängig machen, wenn es theoretisch mitten in der Saison wäre, wo ich einfach sage, nee, jetzt ist durch, dann würde ich auch zum Trainer oder zum sportlichen Leiter gehen und sagen, hey, es macht einfach keinen Sinn mehr, ich komme nicht mehr auf den grünen Zweig und ich möchte jetzt gerne gehen. Also mit dem Titel gar nicht. Aber ich habe eigentlich jetzt schon den Plan nach meiner sozusagen professionellen Karriere, dass ich irgendwann mit meinen Jungs, mit denen ich mal angefangen habe, wieder zusammenspiele und hier wahrscheinlich noch in den alten Herren mitkicke, weil es bei uns im Landkreis möglich ist, als Frau wieder bei den über 30-Jährigen einzusteigen und das wäre eine tolle, eine runde Sache, mit denen angefangen und dann mit denen aufhören.
Finde ich richtig geil. Dann komme ich zum Spiel.
Aber dann auf dem Feld. Also da stelle ich mich nicht mehr ins Tor.
Nee, ja, okay. Das ist geil. Dann ziehe ich jetzt kurz eine andere vor. Nach der Karriere Trainerin oder Managerin?
Ich glaube eher Trainerin. Ich habe gern diesen direkten Austausch mit Spielern. Ich möchte gerne Leute weiterentwickeln. Ich möchte wissen, wie ihre Sorgen und Nöte sind. Hat man zwar als Manager auch, aber als Trainer ist man dichter dran. Und es ist auch eine Connection. Schwere Aufgabe, eine Herausforderung, eine Mannschaft zu führen, weil so viele Charaktere dabei sind und irgendwie kann man nie alle zufriedenstellen. Man muss aber ein gewisses Maß an Zufriedenheit haben, damit sie nicht gegen einen spielen. Und das ist eine Herausforderung, der ich mich gerne stellen würde.
Kann ich mir auch voll gut vorstellen, so wie du das jetzt auch gerade so gesagt hast. Und nochmal so zurückdenken, du redest so mit allen und versuchst alle zu verstehen. Okay, okay. Behalte ich im Hinterkopf.
Schauen wir mal.
We called it.
Aber Trainer kann ja auch Torwarttrainer sein, das ist eine kleinere Gruppe, ist ein bisschen einfacher.
Okay. Wir werden sehen. Lassen wir uns überraschen. Was war geiler, der Champions League-Titel oder die 500 deutschen Meister?
Es war irgendwie alles ziemlich cool. Aber Champions League war schon besonders, weil man nicht in Deutschland gewonnen hat, sondern außerhalb in Lissabon. Und wir haben auch da den Titel sozusagen verteidigt. Natürlich war es meiner erste, aber vom Verein verteidigt. Und das Finale war so ein krasses Spiel. Du hast zurückgelegen und hast dann unerwartet nach so einer richtigen Kack-Halbzeit noch 4-3 gewonnen. Das war schon cool. Aber ich meine, auch in dem Jahr Deutscher Meister vor über 12.000 Zuschauer am Elsterweg war auch richtig geil. Es ist jeder Titel so für sich. Man kann immer nicht sagen, das war der geilste. Es ist auch selbst die... Der Gewinn der Regionalliga mit dem Magdeburger FFC war geil. Wir haben eine übercoole Party gefeiert und haben einfach diese Saison so ausklingen lassen. Das ist mir auch immer noch im Kopf. Ja. Also mit den Mädels, das war einfach richtig, richtig toll. Und das kann man auch gleichstellen mit der Party zum Champions-League-Titel. Wir haben einfach den Titel, den wir gewinnen konnten, den haben wir gefeiert.
Finde ich geil. Dann habe ich mir jetzt natürlich mit der nächsten Frage ein bisschen ins Bein geschnitten. EM oder Olympia?
Wow. Also vom Titelgewinn oder vom Turnier?
Gold, nee, Titel.
Waren auch beide geil, aber das... Oh, nee. Also ich würde gerne nochmal wieder Olympia machen, weil man so viele andere Sportler kennenlernt und ich da so einen langfristigen Effekt von hatte. Also ich kenne jetzt noch andere Sportler, die ich sonst bei der Europameisterschaft nicht kennengelernt hätte. Also ob es jetzt eine Kugelstoßerin ist oder eine Diskuswerferin oder so mit denen oder Kanuten, mit denen ich noch Kontakt habe, die sind wirklich erst über Olympia gekommen. Und auch nur, weil wir das Privileg hatten, uns um das olympische Dorf zu kommen. Aber auch die EM war der erste Titel, den ich in der Nationalmannschaft gewonnen habe. Und wir haben das Stadion nach dem Finale auseinandergenommen, weil jeder vorher dachte, wir gewinnen den Titel nicht. Es waren vorher 6 Stammspieler verletzt. Alle, oh, junge Truppe. Und man muss auch sagen, wir haben echt scheiße gespielt. Und jedes Spiel wäre dann mit einer 1-0 gewonnen. Irgendwie dahin geklingelt und auch im Finale mehr Glück als Verstand oder mehr Nadine Angerer, als man brauchte, gehabt mit 2 gehaltenen Elfmetern. Also, auch das war richtig, richtig geil. Und ich bin bei beiden Titelfeiern morgens aufgewacht und dachte, okay, dir fehlen ein paar Stunden.
Dann waren sie gut. So muss das sein. Das ist die einzig wahre Feier. So, Hamburg oder Wolfsburg?
Auch schon Hamburg. Dadurch, dass mein Vater ist Hamburger.
Das hätte ich ja nie gedacht. Ich habe es gefragt, weil ich aus Hamburg komme und ich dachte, du sagst zu 100% Wolfsburg.
Nein. Also ich bin schon so eine Norddeutsche. Ich mag auch den plattdeutschen Schnack und... Ja, wie gesagt, mein Vater kommt aus Hamburg. Ich habe selber auch mal in Hamburg gewohnt. Mein Mann hat in Hamburg gewohnt. Wir haben da immer noch sehr, sehr viele Freunde. Meine Schwägerin wohnt da noch. Und für mich ist eigentlich schon Hamburg... Also wenn ich in eine Großstadt müsste, wäre es für mich die schönste Stadt in Deutschland.
Oh, Almut, beste Antwort, die du hättest raushauen können.
Wo ich natürlich jetzt Wolfsburg auch gut finde, weil da mein Arbeitgeber ist. Aber von der Schönheit der Stadt, ich habe es immer genossen, in Hamburg zu sein.
Geil. Mensch, so. Beste Antwort.
Ja.
Kopf- oder Bauchentscheidung?
Bauch, meistens. Ich habe immer Intuition, Bauchgefühl. Das klappt doch, hat doch in der Uni immer gut geklappt. Mein Mann sagte immer, willst du nicht mal deine Hausarbeit schreiben? Ah, ich muss doch erst morgen Mittag abgeben. Ja, aber musst du nicht langsam mal... Meine kreative Phase wird kommen und wenn es heute Nacht um 3 ist, ich werde sie schon fertig kriegen und das hat auch geklappt.
So war ich auf jeden Fall nicht, aber gut. letzte Frage. Lieber Podcast oder lieber TV-Experte?
Macht beides Spaß. Also es kommt immer auf die Leute an, die drumherum sind. Wenn ich nach einem Podcast, genauso wie nach einer TV-Sendung sagen kann, geil, das hat Spaß gemacht, dann gerne. Es gibt, beim TV kannst du dastehen und einen blöden Moderator neben dir haben und denken, hättest du dir heute auch sparen können. Genauso kann es bei einem Podcast sein, dass du sagst, irgendwie war mir das nicht so sympathisch. Deswegen beides fein.
Lass uns aber da nochmal kurz bitte eingehen, du hast es vorhin schon einmal kurz angesprochen, auf deine zukünftige richtig geile EM, Männer-EM-TV-Experten-Rolle. richtig stolz. Voll geil. Ist da der ARD auf dich zugekommen? Der oder ARD, wie?
Ja. Der ARD? Der ARD, die kam, oder wie ja, kam das stimmt. Die sind auf mich zugekommen und haben mir dann gesagt, was sie vorhaben. Dann gab es mehrere Gespräche, wie man es auch umsetzen kann, weil ich auch während der Gespräche dann sagen musste, ich bin schwanger. Ich weiß noch nicht, wie das so im nächsten Jahr ist, aber ja, ja. Da waren sie auch sehr offen. Und das war alles sehr sympathisch und ich bin da schon sehr stolz drauf, dass sie mich gefragt haben. Und voll. Ich freue mich auf die Aufgabe, weil das ist auch wieder mit Reflektieren. Also sie würden mich ja nicht fragen, wenn sie mir das nicht zutrauen, dass ich es packe. Mm-mm. Und wenn dann halt jemand in mich Vertrauen hat, dann mache ich das auch sehr gern.
Glaube ich dir. Weißt du schon so, bei wie vielen Spielen du dabei sein wirst und so? Wie umfangreich das Ganze geplant ist?
Also ich weiß schon, wie es geplant ist. Ach so. Ich glaube, dass ich darüber nicht reden darf. Ja. Das ist ja immer so eine Sache. Also da müsstest Don't du jetzt die ARD fragen, was sie dir offiziell rausgeben. Und es steht jetzt ja eh alles in den Sternen. Es war alles geplant für dieses Jahr. Klar. Es ist leider nicht zustande gekommen. Und im nächsten Jahr stellen sich noch andere Hürden, weil ich dann wieder im Spielbetrieb bin, hoffentlich. Alter. Und es ist am Anfang der Europameisterschaft, ist eine Abstellungsperiode von Frauen-FIFA, also für Länderspiele. Und da muss man dann auch erstmal gucken, wie und wann ich da bin. Es ist jetzt schon, die Saison war eigentlich auch so, dass sie das letzte Saisonspiel schon am dritten Spieltag der EM ist. Also da hätte ich dann auch noch nicht da sein können. Jetzt ist es eine Woche vorverlegt wegen dieser Abstellungsperiode. Es ist noch ein paar Sachen zu klären, einfach mit dem Verband, mit dem Verein und auch mit der ARD. Und das gehen wir dann an, wenn es wirklich einen konkreten Plan gibt und wir auch wissen, wie es jetzt mit Corona weitergeht und so weiter. Also es ist noch Klärungsbedarf und ich hoffe, dass ich natürlich so viel machen kann, wie gewünscht.
We'll cheer for you. Thank you. Darauf kannst du einlassen. Und ich ziehe die vorletzte Runde hier, den Einwurf.
Den Einwurf. Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, was man sagen kann und was nicht. Eigentlich bin ich auf ein Thema gekommen, was auch sehr gesellschaftlich und sehr sozial ist. Es kam schon im letzten Jahr eine Studie der WHO raus, dass sich Kinder und Jugendliche zu wenig bewegen. Also dass sich 80% der Kinder am Tag oder 85% der Kinder am Tag weniger als eine Stunde bewegen. Und das ist so schade. Und auch deutsche Studien haben das danach nochmal bestätigt, dass 75% der 11- bis 17-Jährigen einfach unter einer Stunde Bewegung am Tag haben. Und das sollten wir ändern. Und das ist etwas, was uns alle angeht, weil viele, die über Schulsport entscheiden, die darüber entscheiden, wie lang Schüler sitzen, wie lang sie überhaupt in der Schule sind, die sind keine Schüler, sondern die sind irgendwo in der Politik. Und ich finde, man sollte Kinder mehr mitreden lassen und auch Leute, die nicht dichter dran sind, also Lehrer oder so. Und wir beschweren uns auch, dass weniger Zulauf in den Vereinen ist. Auch der Deutsche Fußballbund sagt, dass wir weniger Mannschaften haben. Und natürlich liegt es daran, dass die Kinder bis 16 Uhr in der Schule sind. Und man müsste irgendwie versuchen, Schule und Verein ineinander zu integrieren. Hat man wieder das Problem, es sind viele ehrenamtliche Trainer, die dann halt zu der Zeit selber bei der Arbeit sind. Also wir müssen irgendwie unser System überdenken. Und es ist auch von vielen Eltern so gewünscht, dass sie ihre Kinder per Auto zur Schule bringen und auch wieder abholen, dass sie ja nicht mit dem Bus fahren oder mit dem Fahrrad fahren, weil das Fahrrad viel zu gefährlich ist oder sie nicht zu Fuß gehen. Mhm. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr beschäftigt, was ich jetzt bei meinen Nichten und Neffen sehe. Ja. Die bewegen sich viel, die sind ausgeglichen, die sind einfach wissbegierig und die können dann auch halt mal eine Stunde stillsitzen, weil sie sich davor ausgepowert haben. Und da gibt es eine ganz tolle Initiative, die aus Schottland kommt, The Daily Mile. Und da haben sie gesagt, in der Schule, wir haben einmal am Tag 15 Minuten, wo alle Schüler laufen, wo sie einfach laufen sollen und sich bewegen. Und egal, wie schnell man läuft oder so, es ist völlig egal. Es geht einfach nur darum, dass man in der Grundschule anfängt, 15 Minuten am Tag zu laufen. Die Lehrer laufen mit, man muss sich keine Sportsachen anziehen, sondern man kommt einfach aus der Klasse und los geht's. Und man hat gemerkt, dass es signifikant besser gelernt wird, es weniger Probleme in der Schule gibt, dass die Kinder mehr miteinander kommunizieren. Und auch diese Initiative ist jetzt in Deutschland, dass es immer mehr Schulen mitmachen, dieses 15 Minuten Laufen. Und ich glaube, dass man da hinkommen muss, dass es auch Schulsport gibt, der nicht benotet wird, sondern dass man einfach nur Sport treibt. Man könnte auch sagen, vielleicht, dass man von jeder Stunde, von den 45 Minuten, 5 Minuten abknapst. Das heißt, ein 6-Stunden-Tag oder ein 8-Stunden-Tag hätte man schon 30 bis 40 Minuten gewonnen, hätte vielleicht eine große Pause, wo auch jeder Lehrer eine Station anbietet, ob es jetzt mit dem Schwungtuch spielen ist oder Sachen werfen oder mit dem Roller fahren oder so. Das heißt, man einfach weiß, man hat da Anlaufstation. Die Kinder machen einfach nur Bewegung, vielleicht ein bisschen angeleitet, aber einfach das, was sie wollen. Und dann können sie auch wieder 40 Minuten still sitzen. Und das wäre mein Wunsch, dass wir die Kinder mehr animieren, dass sie sich bewegen, dass sie vielleicht auch mehr mit dem Fahrrad zur Schule fahren, dass die Eltern mehr mit ihnen rausgehen, weil auch wir Eltern leben es ja vor. Wir kommen von der Arbeit, das Erste, was wir machen, ist irgendwie auf die Couch sitzen, aber wir sind kaputt. Aber eigentlich die Leute, die jetzt auch für Fitness stehen, die sagen, es gibt nichts Geileres, als sich auszupowern, irgendwo im Fitnessstudio joggen zu gehen. Dann leb es vor, nimm dein Kind mit, egal ob es dunkel ist oder... Also auch du kannst eine Nachtwanderung mit denen machen. Also es gibt immer Motivation für die und sie schlafen viel besser und sie können sich besser konzentrieren. Das Wichtigste ist echt. Und es ist auch eine Körperentwicklung. Also wir sagen auch, die Wirbelsäule formt sich erst von Sport. Und es gibt Knochendichtenmessungen, die beweisen, es wird alles in der Kindheit gelegt, die Grundlage, dass du keine Osteoporose oder so kriegst. Also ich glaube, Bewegung, da wird viel zu wenig Schwerpunkt drauf gelegt.
Interesting, voll das heftige Thema hier. Almut, hör mal. Ja. Geil.
Gedanken gemacht.
Wie bist du da drauf gekommen? Vor allem Nichte und Neffe schon oder jetzt auch
so neue Horizonte? Ja, dadurch schon sehr viel. Die haben
neue Horizonte.
Also meine Schwester zieht es auch durch, dass sie eigentlich kein Fernsehen gucken, kein Handy haben und dass sie tatsächlich immer rausgehen. Und auch wenn ich da bin, gehe ich gern mit denen raus und sage, hey, wollen wir nicht in den Wald gehen? Und sage, oh, in den Wald gehen? Sage ich, ja komm, wir machen eine Schatzsuche oder wir entdecken irgendwas. Wir suchen nach einem Kaninchenbau oder ähnliches. Wir gehen Pilze sammeln. Also es gibt immer was, womit man sie motivieren kann. Oder wir laufen einfach die Berge rauf und runter. Und das macht Spaß. Und das will ich halt bei meinen eigenen Kindern auch sehen. Und ich habe auch schon so viele Kinder gesehen, die keinen Purzelbaum mehr können oder keinen Rad schlagen. Und das ist traurig. Also viele wissen schon mit 2 Jahren, wie sie auf dem iPad rumwischen.
Ja,
technisches Interesse ist auch gut. Und das ist auch wichtig, weil es auch kognitiv schult. Aber man muss irgendwie einen Ausgleich haben, auch mit Sport. Und vielleicht könnte man auch den Sport integrieren in irgendwie Fächer. Also du kannst ja auch Mathe mit Sport verbinden. Dann sagst du halt so, es gibt eine Rechenaufgabe und wenn du das Ergebnis hast, dann musst du dich in der Gruppe zusammenschließen zu so vielen Leuten oder ich habe keine Ahnung. Also wir,
oder ihr macht so viele Jumping Jacks.
Ja, aber das Ergebnis ist tatsächlich also durch meine Kindheit gewesen und auch durch die Kindheit jetzt von meinen nichten Neffen und von meinen, dass ich mir darüber viel Gedanken mache, dass ich das gerne möchte, dass sie auch so ausgeglichen aufwachsen wie ich. Und ich denke, Sport ist einfach nur wichtig, weil jedes Kind hat irgendein Talent. Und wenn es nicht werfen kann, dann kann es vielleicht reiten. Und wenn es nicht reiten kann, dann kann es vielleicht tanzen. Und man sollte jedem Kind die Möglichkeit geben, seinen Sport für sich zu entdecken.
Almut for President, okay.
Oh, wow.
Aber das kann ich mir richtig gut vorstellen. Oder du machst so die Almut-Schuld-Schule auf mit deinem neuen... Bildungskonzept.
Ja, ich mache einfach eine private Schule auf.
Ja, ich sehe das.
Oder einen Kindergarten, schauen wir mal.
Ja, okay. Also wenn du noch jemanden brauchst, der die Idee mit dir umsetzt, hast meine Nummer.
Du bist dabei,
ja, cool. Ja, klar.
Schön, habe ich schon mal was.
Aber du hast es gerade geil gesagt, so Kinder machen das, was ihre Eltern tun. Man ist immer Vorbild, man kann sie einfach mit rausnehmen. Und das ist die wundervolle Überleitung zu unserer letzten Kategorie. Almut, Head Coach, du bist so reflektiert und so bei dir, das kommt nicht von irgendwo her. Who's your Head Coach? Oder
ja, natürlich, wie angesprochen, schon meine Eltern, die haben mich sehr, sehr geprägt, aber auch meine ganzen Geschwister, die haben mir halt auch diese Kompetenzen mitgegeben und sie antrainiert und mir immer mal gesagt, jetzt ist Stopp, so geht es nicht, aber... eigentlich auch alle anderen Menschen. Also man lernt ja jeden Tag dazu und mein Charakter entwickelt sich auch immer noch weiter. Und auch mit Trainern, wo ich vielleicht hinterher sagen würde, boah, die habe ich richtig gehasst, die haben mir auch irgendwie einen Wert mitgegeben. Und genauso sind es bei Trainern, denen ich jetzt noch dankbar bin für alles. Und deswegen gibt es rund um die Uhr Head Coaches, aber es gibt da schon besondere Personen. Also im Leben sind es meine Eltern, vielleicht auch mein Mann und im Fußball könnte ich eigentlich schon den Michael Fuchs herausheben, mit dem, das ist mein Torwarttrainer bei der Nationalmannschaft, mit dem bestreite ich Lehrgänge seit 2007, also seit 13 Krass. Jahren oder 13,5 Jahren jetzt sind wir irgendwie in Kontakt und in sehr regen Kontakt und ihm habe ich zu verdanken, dass ich zu der Torhüterin geworden bin, die ich jetzt bin, also ohne ihn wäre ich glaube ich nie in der Nationalmannschaft gelandet und wäre jetzt auch nicht da, wo ich bin, also Warum? Weil er mich mich als Charakterkopf schon gefördert hat. Ich hatte sehr viel Gegenwind, auch in den Jugendnationalmannschaften, von wegen, halt doch mal die Fresse. Und ich habe nie die Fresse gehalten. Also wenn dann ein Trainer zu mir kam und hat gesagt, ja, ich will das so und so. Und dann habe ich immer gesagt, aber warum denn? Oder ich finde das Training nicht gut, das bringt mich nicht weiter. Und das darfst du vielleicht mit 17, 18, 19 auch nicht sagen. Und er hat mich irgendwann angerufen und hat gesagt, Almut, du musst jetzt einfach mal lernen, die Fresse zu halten. Wenn du jetzt mal ruhig bist und das einfach mal annimmst und nur trainierst, dann wirst du halt auch irgendwann spielen. Okay, und wenn du dann bei mir bist im Training, dann kannst du nachfragen. Und wenn du irgendwas besprechen willst, dann ruf mich danach an und sag, okay. Und das war ein sehr wichtiger Moment, dass ich dann akzeptiert habe. Die hat Gesellschaft dir so ein Outlet gegeben. Genau, die Gesellschaft ist halt nicht so wie ich. Manche missverstehen das, wenn man direkt ist. Und er hat mich auch torwarttechnisch, also er ist für mich der beste Torwarttrainer, der einen sehr guten Aufbau hat, der super methodische Reihen machen kann, der jeden weiterbringen kann. Und genau deswegen weiß ich, worauf ich achten muss. Und ja, wir sind immer noch, also mittlerweile auch sehr, sehr gute Freunde. Und ich hoffe, dass wir irgendwie mal zusammenarbeiten.
Ja, ach, wie schön. Richtig, richtig cool. Glaube ich, dass man auch sich so dann zusammen so entwickelt, ne?
Total. Also deswegen ist es auch schön, dass er jetzt wieder bei der Nationalmannschaft ist. Er hat ein bisschen Pause gehabt und ich habe ihn in der Zeit immer wieder versucht zu überreden, dass er zurückkommt oder dass er vielleicht auch nach Wolfsburg kommt, dass ich einfach wieder mit ihm trainieren kann, weil es gab noch nie ein langweiliges Training mit ihm. Ich habe immer ein Lächeln auf den Lippen. Wir sind auch sehr sarkastisch und humorvoll im Training und werfen uns dann auch mal die Sprüche zu. Und
geil.
Das ist sehr schön.
Almut, und diese Folge war auch sehr schön. Ich danke dir sehr für alles, was du gesagt hast. Auch voll mal kurz für deine Vorbereitung. Du hast dich wirklich committed hier auch und wolltest was Cooles abliefern. I appreciate that. Danke.
Aber dazu kann ich noch sagen, ich finde das total cool, dass du das auch gemacht hast, weil ich hasse nichts mehr als unvorbereitete Journalisten oder auch andere Gesprächspartner, die denen kommen, immer wieder die gleichen Fragen stellen und eigentlich gar keine Ahnung haben vom Frauenfußball oder auch wer man ist. Also ich hatte es selbst schon, dass hohe Funktionäre in Verbänden gefragt haben, aber welchen Verein spielen sie eigentlich? Sind wir hier nicht gerade zu einer Prämienverhandlung? Also müsstest du nicht wissen, wo ich spiele? Und das ist so respektlos und deswegen finde ich das toll und ich versuche auch, wenn ich die Zeit habe, mich immer auf Interviews genauso wie auf Podcasts oder was anderes vorzubereiten, um zu wissen, was auf mich zukommt, aber auch um demjenigen Respekt zu zollen, weil es halt seine Arbeit ist. Und das hat mir Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, ich habe mehr als eine Folge von deinem Podcast gehört, weil sehr coole Gesprächspartner dabei waren.
Thank you.
Ja, und deswegen habe ich es sehr gern gemacht.
Vielen, vielen Dank, wirklich. Ich weiß es krass zu schätzen, auch dass du jetzt nochmal die Minute nimmst, um cooles Feedback zu geben. Bedeutet mir echt viel. Und du weißt ja, wie die Folgen enden. Oh, und deswegen, du sagst es schon selbst, ich lieb's. Shoot ja, the pep talk, girl.
Pep talk. Wow. Ja, also eigentlich ist will ich die Botschaft nur senden, die ich jetzt im Podcast auch gesendet habe. Also jeder Mensch hat die Fähigkeit, glücklich zu sein und zufrieden zu sein. Und man sollte sich immer jeden Tag fragen, warum man es nicht ist oder ob man es ist. Und wenn man es ist, sei einfach weiter glücklich, mach so weiter. Und wenn du dir überlegst, ich bin nicht glücklich, dann änder was daran. Ist es dein Job? Ist es deine Familie? Sind es deine Freunde? Also irgendworan wird es liegen und es liegt einfach nur an dir, das zu ändern. Und wenn du es änderst, dann ist das Leben so schön. Und wenn jeder Mensch glücklich wäre, dann wäre die Welt um einiges besser. Und man kann besser schlafen, man kann einfach sich freuen und das ist menschlich und lebenswert.
Nothing to be added. Tausend Dank, Almut.
Sehr gerne.